Pfarrer Erich Maria Fink aus Russland, der in dieser Woche auf Einladung von Radio Horeb Radioexerzitien hält, kommt ursprünglich aus dem Allgäu und kennt Pfarrer Richard Kocher, den Programmdirektor von Radio Horeb, bereits aus der gemeinsamen Studienzeit. Als er von diesem eingeladen wurde, über seine Erfahrungen an der Peripherie, die auch Papst Franziskus ein so großes Anliegen ist, zu sprechen, nahm er die Einladung zu Radioexerzitien gerne an. Und so sind wir gemeinsam in diesen Tagen zu Gast in der Gebetsstätte Marienfried im Bistum Augsburg. Hören wir nun den fünften Vortrag, in dem Pfarrer Fink unter anderem auf die Begegnung mit dem Islam in seinem Wirkungsgebiet eingeht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Maria, du Königin der Apostel,
bitte für uns.
Maria, du Stern der neuen Evangelisierung,
bitte für uns.
Maria, du Mittlerin aller Gnaden,
bitte für uns.
Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Meine Lieben, es gibt nichts Schöneres, als den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. In Russland lebe ich in einem Gebiet, da im Ural, wo die islamische Welt und die christliche Welt, wo sie aufeinandertreffen. Wir haben im Süden eine autonome Republik, Tatarstan, islamisch. Die Tataren sind ja bekannt durch die ganzen verschiedenen Werke in der Literatur. Die generationenlange Auseinandersetzung zwischen Tataren und Russland. Und dann haben wir außer Tatarstan noch ein ganz anderes Gebiet, Baschkirien. Das ist ein bisschen näher am Ural, Teil des Westurals. Und da heißt, dass das Volk der Bulgaren da heraufgezogen ist von den Teilen, heute ist es Iran, Irak, und zum Teil dort sesshaft geworden ist und dass dann der andere Teil weitergezogen ist in den Westen, wo heute Bulgarien ist. Und wir kennen das ja aus der Kirchengeschichte, um diese Bulgaren, da hat sich sowohl Ostrom als auch Westrom, also Konstantinopel, bemüht, dann auch von dem Vatikan her, die so in das eigene Einflussgebiet zu bekommen, zu bekehren zum Christentum. Die Bulgaren, die in Baschkirien geblieben sind, die sind muslimisch von ihrer ganzen Tradition und Geschichte her. Und bei uns geht es alles ineinander über. Diese Bevölkerungsteile mit den russischstämmigen, und dann haben wir im Norden die Koma-Region, das ist ein ganz eigenes Volk. Und dort, wo wir leben, da haben früher Völker sich angesiedelt, die dann weitergezogen sind. Das ist die finno-ugarische Völkerfamilie, Ungarn, Finnland, die haben ja ganz andere Sprache, kann man mit uns gar nicht vergleichen. Das ist so alles unser Gebiet. Wir haben von dieser Geschichte her Wurzeln, aber auch von dieser muslimischen Geschichte. Was bedeutet das für uns konkret? Wir haben zur muslimischen Welt ein völlig entspanntes Verhältnis. In allen Familien geht es ineinander über. Da sind Muslime, da sind Christen. Obwohl jetzt dort, wo ich bin, die Kultur eben von der Stadt Tscherdin her, das ist ein bisschen nördlich von dem Rybinina, die Evangelisation sehr stark das Gebiet geprägt hat. Aber wenn bei uns jemand, der von einer muslimischen Familie herkommt, Christ werden will, das ist überhaupt kein Problem. Wie viele haben hier schon getauft? Da sind die Großeltern, die Eltern alle muslimisch, aber die sind halt bei uns jetzt groß geworden, haben sich da geöffnet und es ist überhaupt kein Problem, dass da jemand auf die Idee kommt, den muss man dafür umbringen, als Strafe, weil er die Religion nicht wechseln darf oder einen Ehrenmord begehen oder irgend sowas. Ist uns völlig fremd. Da gibt es einen jungen Mann, der ist muslimischer Herkunft, hat eine Russlanddeutsche geheiratet und dann bei der Hochzeit, da hat die Mutter noch betont, also es ist eine muslimische Familie, aber ich kann die beiden gerne segnen. Da haben sie mich ins Café eingeladen, dann wusste ich nicht so richtig, was ich da tun soll. Ist ja keine Trauung. Dann bin ich halt hingegangen, habe dem Mädchen ein Kreuz auf die Stirne gemacht, mitten in der Atmosphäre von Bar und Café und Tanz. Und dann bin ich zu dem jungen Mann hingekommen und habe gefragt, ja, was soll ich jetzt mit dir machen? Und dann hat er gemeint, ich kann schon auch das Kreuzchen machen. Später, der hat viel gesucht im Internet und ausgerechnet, Medjugorje hat ihn so berührt, dass er zu mir kam und sagte, jetzt weiß er, was er tun muss, er möchte sich taufen lassen. Dann hat er ein ganzes Jahr sich da vorbereitet, ist getauft worden und ist dann ganz eifrig und so, muss man sagen, gewissenhaft in das religiöse Leben eingestiegen. Und die beiden möchte ich euch auch ein bisschen anempfehlen. Dann haben sie jetzt lange gewartet auf ein Kind und endlich kam ein Kind und es war ein Abgang. Und jetzt sind sie so enttäuscht vom lieben Gott. Seitdem sind sie nicht mehr in der Kirche, schon ein paar Monate nicht. Das ist mir so im Herzen. Ich denke die ganzen Tage dran, die muss ich wieder anrufen. Aber das ist so ein Beispiel, wie das so ineinander übergeht. Anderes Beispiel, die Nachbarin bei der Wohnung, da wo ich zuerst mich einquartiert habe in Beresniki im Jahr 2000, da war so ein bisschen unten Mädchen, kleines Mädchen, das immer zu mir gekommen ist und sagte, ich habe in der Schule Deutsch gewählt, jetzt habe ich endlich einen lebendigen Deutschen, mit dem möchte ich mich unterhalten. Ich habe ihr wenig Zeit geschenkt. Aber sie ist dann immer wieder gekommen, hat mir irgendwas gezeigt. Und dann hat sie gesagt, sie lebt nicht mit ihren Eltern, sondern nur mit ihrer Babuschka, mit ihrer Oma zusammen. Die ist muslimisch und die sieht es nicht so gern, dass sie immer zu diesem Pfarrer da hochgeht. Und irgendwann ist sie gekommen und hat gesagt, ob sie denn einmal sehen darf, wo wir uns zum Gottesdienst treffen. Dann ist sie dort aufgetaucht. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe es nur gesagt, dann ist sie dort gekommen. Dann ist sie mitgefahren zum Weltjugendtag nach Köln. Und in der Vorbereitungszeit auf den Weltjugendtag hat sie gesagt, ob sie nicht in Deutschland sich taufen lassen darf. Dann ist sie in Wigratsbad getauft worden. Auch eine Muslimin, so ein Beispiel. Jetzt ist sie Ärztin in der Stadt Perm. Und ich höre immer von ihr, das ist ein bisschen eigenartige Konstellation, die Schwestern der Mutter Teresa, die in Perm sind, da haben einige so Probleme mit dem Rücken, wenn sie immer da am Boden knien und so weiter. Und die sind immer ausgerechnet bei dieser Ärztin gelandet zur Therapie. Und da sprechen sie dann auch immer, wie es denn weitergegangen ist. Und dieses Mädchen kam dann auch zu mir. Und da sieht man so auch den Konflikt, dem sie dann ausgesetzt sind. Und sagte, ja, sie versteht es nicht ganz. Da ist jetzt so viel passiert. Die Oma ist gestorben und das und jenes. Und da macht sie sich schon Gedanken, war es vielleicht doch nicht richtig, dass sie sich taufen hat lassen. Und dann brauchen sie eine solche Stärkung, eine solche Unterstützung, dass sie dann nicht doch wieder zum Zweifeln kommen und irre werden. Aber insgesamt muss ich sagen, das sind oft diejenigen, die ganz fest einfach dastehen. Wir haben jetzt in der Osternacht eine Taufe gehabt. Ein Mann, der hat so seine Geschichte, da stammt der Vater aus Usbekistan Und er ist damals in der sowjetischen Zeit beruflich bedingt in den Ural gekommen, hat eine Russin geheiratet, die sind aber dann dorthin gezogen. Und dort war klar, alles war irgendwo orthodoxes Land, nicht orthodoxes Land, islamisches Land. Aber es gab in der Stadt eine Kirche der Orthodoxie. Und scheinbar war es so, da ist dann später die Babuschka noch nachgezogen aus dem Ural, die russisch war und getauft war. Und die hat ihrer Tochter, also der Mutter von diesem Askat, da hat sie gesagt, wenn ich sterbe, dann sag zu dem, wenn ich gestorben bin, dann sag zu dem Askat, dass ich ihn in die Kirche gebracht habe und getauft habe auf Alexei. Taufen hab lassen in der orthodoxen Kirche. Aber die Mutter hat davon nur einmal so einen kurzen Satz erwähnt. Und das ganze Leben von ihm ist an ihm vorbeigegangen und er wurde immer betrachtet als Muslime. Von seinem Vater in seiner Geschichte, er stammt aus Usbekistan, sein Vater Usbeke, Muslime, er ist Muslim. Und jetzt kam er und sagte, er möchte es einfach mal richtig auf den Weg bringen. Ob er getauft wurde oder nicht, weiß er ja nicht einmal, ob er nicht bei uns getauft werden kann. Und dann ist er getauft worden, jetzt in der Osternacht. Und mit Freude nimmt er an der Anbetung teil und jede Nacht in der Zeit von 4 Uhr bis 6 Uhr, 2 Stunden, schon Monate hält er die Anbetung. Ein wunderbares Zeugnis. Aber ich möchte in dem Zusammenhang auch noch auf etwas so hinweisen. Immer, wenn gerade solche Leute wie dieser Askat, sie einen Weg des Glaubens machen, wenn sie voller Begeisterung mitmachen oder wenn wir sagen, jetzt bereiten wir die Beichte vor. Die Anfechtungen können Sie euch nicht vorstellen. Da geschieht alles, um diese Leute aus der Bahn zu werfen. Und immer findet der Teufel irgendeine schwache Stelle, so dass dann andere Verantwortliche total gereizt reagieren und immer diese Leute einen Tag vor der Beichte, am Tag der Beichte rauswerfen, ohne mir was zu sagen, weil sie so empört sind über das, was sie anscheinend gehört haben. Oder also da muss ich sagen, es ist ein Ringen, umso deutlicher spüren wir natürlich, was das für eine Gnade ist, dass es so einen Kampf braucht. Oder dass der Kampf so entsteht, ist eigentlich immer auch ein Zeugnis, was da geschieht. Ich kann von meiner Seite aus sagen, die Sowjetunion, die sowjetische Zeit, die hatte auch was für sich. Auf der einen Seite natürlich der Atheismus und diese Unfreiheit, was die Religion betrifft, ist was Schreckliches, vollkommen gegen Gott gerichtet. Was aber dieses sozialistische System zusammengebracht hat, das ist wirklich ein hohes moralisches Niveau. Eine Ehe, das war überhaupt keine Frage. Diese Gesellschaft hat alles daran gesetzt, das zu schützen von staatlicher Seite her. Man hatte die 10 Gebote des Sozialismus und hat es den Kindern und den Jugendlichen so beigebracht. Da gab es nur die ersten 3 Gebote nicht, das war halt sozialistisch getauft. Aber das andere, dass man nicht stiehlt und nicht lügt und so weiter, da brauchte man auch die Wohnungen gar nicht absperren, weil da hat man so gesehen nicht gestohlen. Und es war auch etwas, alle Völker, die unter dieser Sowjetunion zusammengefasst waren, da wurde wirklich eine Zivilisation der Bruderschaft irgendwo geformt und geprägt. Die ganzen muslimischen Länder, Usbekistan und Tadschikistan und wie sie alle heißen, und Aserbaidschan, das war alles eine große Bruderschaft. Da ist man dann hingefahren, die sind zu uns gefahren und man kannte überhaupt keinen Gegensatz in der Religion. Das ist etwas, wo ich mir heute denke, was für ein Segen für heute. Weil gerade diese Länder sind bisher noch nicht infiziert von diesem Fundamentalismus wie in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Und die tun auch sehr viel, um sich zu schützen. Und für uns als katholische Pfarrei war es überhaupt kein Problem, dass wir jetzt Wallfahrten gemacht haben. In diesen 15 Jahren waren wir in Aserbaidschan. Vielleicht kennst du das, das ist ein Kaukasus zwischen Iran, Irak und Russland. Und wie wir da aufgenommen werden als Christen, unglaublich. Welche Offenheit und Freiheit dort herrscht, auch unglaublich. Die haben da in der Zeit, wo wir dort waren, so eine Offenheit für Europa, ihr größter Traum, zu Europa zu gehören, wisst ihr? Das ist so, in diesen Ländern war das eine große Offenheit. Genauso, wir sind nach Usbekistan gefahren und dem sind wir begegnet. Das sind nicht die verhüllt, die Frauen und alles, aber eine strenge Familienmoral. Wir haben gesagt, wir pilgern dahin und ein Wallfahrtsziel ist, dass wir sehen das Vorbild dieser Familien. Obwohl da die Männer oft, ein großer Teil der Bevölkerung, im Ausland als Gastarbeiter arbeiten, vor allem in Russland, und dann erst wieder in einem halben Jahr zurückkommen, was die für Ideale der Treue haben. Große Familien, wenn man die Schüler sieht, mit welchen freudigen Gesichtern die aus der Schule kommen, alle diszipliniert, da gibt's keinen Alkohol, keine Drogen, gar nichts. Also da haben wir gesagt, die haben etwas voraus uns, eine solche Stärke und Kraft. Also das kann nicht alles nur einfach schlecht sein. Und wir sind dort gepilgert und wir sind auch in die Moscheen reingegangen und wir haben dort gebetet auf unsere Weise. Ich habe immer gesagt, wir tun einfach alles, dass wir nicht provozieren, aber wir zeigen auch, dass wir das alles achten und respektieren. So ist so in unserer Pfarrei etwas gewachsen, was ganz selbstverständlich ist. Eine Achtung vor den islamischen Völkern, denen ihrer Religion, und das Gespräch ist vollkommen offen. Und wie sieht es aus zum Beispiel? Da hat man zum Jahr, da gab es ein besonderes Jahr die letzte Zeit, das zum Wort Gottes. Und da war bei uns auch so Ablassordnung, und da hat man die Permer Kirche festgesetzt, dass man, wenn man dorthin pilgert, einen vollkommenen Ablass gewinnen kann. Natürlich haben wir da einen Bus organisiert, von unserer Pfarrei sind wir dorthin gefahren, die Heilige Messe, die Pilgermesse gefeiert, Ablassgebete verrichtet, dass wir den vollkommenen Ablass zu diesem Jahr gewinnen. Und dann sind wir in die orthodoxe Kirche, haben dort die Führung bekommen, und dann sind wir in die Moschee und haben dort die Führung bekommen, um sich zu erkundigen, wer lebt denn da mit uns und mit uns zusammen. Bei uns gibt es diese, da habe ich auch schon davon gesprochen, die interreligiösen Räte. Das sind so Vereinigungen der Vertreter der verschiedenen Religionen, und es ist jetzt vom Staat her in Russland eigentlich sehr gefördert, dass wir in allen Städten solche Einrichtungen haben, wo sich die verschiedenen Religionen begegnen. In unserer Stadt gibt es zwei verschiedene muslimische Richtungen. Und der eine Imam, wir sind ein Herz und eine Seele, muss ich sagen. Wenn wir da in dem Rat sind, dann setzt er sich immer neben mir. Und wenn dann das Gespräch beginnt, dann schlägt er sich immer auf meine Seite. Und dann spricht er immer über unsere Pfarrei und was er daran schätzt und so weiter. Und er spricht immer von seinem Bruder Erich. Also, dann gibt es eine andere Richtung, die sind ganz anders. Und da spüren wir, das größte Problem bei uns sind die Gegensätze unter den Muslims selber. Die neueste Entwicklung in unserer Stadt, die einen sagen, wenn die mitmachen in diesem Rat, kommen wir nicht. Und die sagen, wenn der mitmacht, kommen wir nicht. Das ist etwas, was unsere Stadtverwaltung so beschäftigt und wo sie noch nicht so weiß, wie sie damit umgehen soll. Und wenn man in die ganze Welt schaut, das ist ja auch ein Spiegelbild davon. Es gibt die Sunniten und Schiiten und so weiter, dass die Moslems untereinander jetzt ihre kämpferische Haltung gegeneinander anwenden. Das ist ja auch ein Phänomen, das in unserer Zeit immer mehr zum Tragen kommt. Wie die sich bekämpfen, wie die gegeneinander Krieg führen, wie die einander aufhängen und so weiter. Das ist ja nicht nur gegen die Christen gerichtet, sondern da sieht man auch etwas, dieser große Konflikt, der Moslems untereinander. Wir haben in unserer Stadt diesen Imam, der mir sehr gewogen ist, auch eingeladen. Und dann kam er mit der ganzen Abordnung aus seiner Gemeinde. Dann sind sie in unsere Kirche, haben sich alles erzählen lassen. Gell, in anderen Städten ist es undenkbar. Ich war mal in Marokko. Da bin ich auch in die Moschee rein, während dem Gebet da, und habe mich da hingekniet und habe immer gebetet in meinem Herzen. Der dreifaltige Gott sei gepriesen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann kam ich raus, sind gleich die Männer auf mich zugestürzt. Ich war im Collado drin und haben sie gefragt, ob ich Christ sei, sage ich, ja. Ja, und sie möchten mir jetzt erklären, warum der Islam die einzig wahre und richtige Religion ist. Gleich, keine zwei Minuten sind vergangen, da habe ich schon diesen Missionseifer erleben können. Dann war ich in der Kirche, der katholischen Kirche, die es dort gibt. Und beim Gottesdienst und während dem Gottesdienst, da sind da die Jugendlichen, die Moslems da und reingestürmt und haben gestört und alles. Die leben da in einer Atmosphäre, das ist schon ständige Angst und ständig müssen die aufpassen, dass nichts passiert. Da muss ich nur sagen, wie wir das Russland erleben, Muslime und Christen, das ist fast etwas Exemplarisches und vielleicht auch etwas für die Zukunft, wisst ihr? Dass wir in unserem Pfarrgemeinderat einladen können, die Muslime, dass sie sich vorstellen und wie diese Treffen dann stattfinden, in einer solchen Herzlichkeit. Einmal hat so ein Muslim etwas mitgebracht, der hat ausgedruckt aus dem Internet, wo einer aus unserer Pfarrei so eine Webseite aufgemacht hat, ein neuer Kreuzzug ist notwendig. Und legt da los gegen die Muslime. Also ich habe das da gelesen, ich wusste das nicht, dass das im Internet ist. Und dann sagt er, schau mal, hier ist ein Foto von diesem Mann aus dem Raum, wo wir jetzt sind. Schau mal, das ist das Fenster. Bin ich erschrocken, gell? Dann habe ich mich nur entschuldigen können, dass ich dafür nicht verantwortlich bin, was der Mann denkt und was er da schreibt und dass es nicht meine Haltung ist. Das war das Einzige, was da ein bisschen so hochgebrodelt ist. Aber wenigstens sind sie offen, wenigstens kommen sie und sagen sie es gleich, was denen da nicht gefällt. Und eine andere Begegnung, da hatte ich jetzt letztes Jahr, das war ein bisschen auch unangenehm. Da gibt es jetzt da diese andere muslimische Richtung und die wollen mit aller Gewalt neben unserer Kirche eine Moschee bauen. Dann haben sie gesagt, da sind sie in der Zeit gekommen, wo ich abwesend war, dass wir da die Unterschrift geben sollen. Dann haben sie aus der Pfarrei mir geschrieben, ich soll da das Ja geben und so weiter. Das sage ich, gebe ich nicht. Ich möchte zuerst einmal mit denen sprechen, was steckt denn da dahinter? Und selbst wenn wir uns gut verstehen zu zweit, was bedeutet das? Diese Riesenstadt, die finden doch so viele andere Möglichkeiten. Wir haben einen Glockenturm, die Glocken läuten und dann möchten die mit ihrem Muezzin. Man kann ja das auch lösen, strukturiert, dass es harmonischer wird, ohne dass man das von vornherein provoziert. Also, dann bin ich heimgekommen, habe das dann in der Stadtverwaltung vorgelegt, dann haben die sofort gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, kommt nicht in Frage, ich brauche mir keine Sorgen machen. Dann war wieder dieser interreligiöse Rat, dann sehe ich zum ersten Mal, sind genau die Vertreter da, die da mich so bedrängen, wegen dem Kirchenbau in dem Park direkt neben unserer Kirche. Und dann war auch der Bürgermeister da und auch die Vertreter der Stadt und dann legen die los. Ja, nur weil der Erich uns nicht mag, dürfen wir da unsere Moschee nicht bauen. Ich habe geschwiegen, habe überhaupt nichts gesagt. Die sagen mir in der Stadtverwaltung, das sei ja gar nicht meine Aufgabe, einen Platz zu vergeben. Und habe das auch denen gesagt. Die sollen das entscheiden. Und es hängt noch in der Luft. Schweigend ging das dann vorbei. Ich habe das einfach so stehen lassen, diese Aussage. Bloß weil die haben sogar gesagt, Vater Erich, nur weil der Atheist Erich uns nicht mag, dürfen wir dort die Moschee nicht bauen. Es hat mich nur ein bisschen gewundert, dass von der Stadtverwaltung niemand was gesagt hat. Die hätten doch ehrlich sein können und sagen können, das haben wir schon geklärt. Und der Bürgermeister hat dann, der ist mir sehr gewogen, der hat dann nur am Ende das Wort ergriffen, der war auch dabei. Und der hat dann gesagt, also ich verspreche Ihnen, wir finden innerhalb von 14 Tagen einen Platz, der auch Ihnen gefällt. Dann war das wieder gelöst. Ich möchte, wenn man so über diesen Islam und Christentum und so spricht, einfach betonen, wir dürfen nicht vergessen, dass Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, Christen und Muslime ganz normal miteinander leben konnten. In xx Ländern der ganzen Welt. Und das, was man uns jetzt aufdrängt, ist nicht das, was man 1000 Jahre erlebt hat. Ich bin immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich, dass die IS-Terroristen, wie man sie nennt, oder Miliz oder wie auch immer, Fundamentalisten, Islamisten, dass sie sich darauf berufen, was Mohammed selber getan habe. Dass sie sich darauf berufen, das ist eigentlich wörtlich der Koran ernst genommen. Das ist aber alles nicht so einfach. Wenn man den Koran liest, das ist alles auch dort eine Entwicklung und hin und her. Und selbst wenn die am Anfang kriegerisch waren, das war nicht immer so. Usbekistan, wo wir dahin gewallfahrtet sind, dieser Kaiser, den es da damals gab, ein Riesenreich, was für eine hochstehende Kultur die hatten, wie die den Christen begegnet sind, mit Hochachtung, kaum zu glauben, vor 700 Jahren. Oder wir verdanken ja Katholiken unsere ganze Philosophie eines Thomas von Aquin den Moslems. Die haben nämlich die ganzen griechischen Philosophen in ihrer Kultur, man kann sagen, durch die geistige Auseinandersetzung bewahrt, aufgehoben und uns überliefert. Und über die muslimische Welt ist es zu uns gekommen und konnten sich unsere christlichen Philosophen dann 1000 Jahre später damit befassen. Und also die Muslimen haben das natürlich 500 Jahre vorher übernommen und dann die christliche Philosophie der Scholastik entwickeln. Ich bin überzeugt, dass es wirklich unsere Aufgabe ist, dass wir überall, wo es nur geht, Entspannung bringen müssen. Wo wir mit Muslimen zusammenleben, ganz normal ins Gespräch kommen. Ich bin jetzt zum Flughafen gekommen, vor den Exerzitien, an dem Tag, wo es angefangen hat. Und da saß mir gegenüber ein Mann. Zuerst wollte ich einfach meine Gebete beten und wollte nicht mich unterhalten. Und dann sind wir doch ins Gespräch gekommen und haben uns lang und gut unterhalten. Also, er ist ein Tschetschene und er ist, als der Tschetschenienkrieg war, aus Grosny geflohen und lebt mit seiner Frau und 6 Kindern in Österreich, in Dornbirn. Und er schätzt das Leben hier, er schätzt die Arbeitsamkeit, er sagt, der Konflikt in Tschetschenien hat weniger mit Religion zu tun als mit Lebensauffassung und der tiefstehenden Auffassung von Arbeit und Moral. Das ist der eigentliche Grund. Und jetzt ist er hier und er lebt aber seinen muslimischen Glauben, aber in seiner sehr offenen, freien Form. Er nimmt einfach nur Gebet ernst und die moralischen Prinzipien. Interessant. Und er lebt da, wir haben natürlich jetzt Russisch miteinander gesprochen, der tschetschenische Sprache, das war so der Aufhänger, ich habe ihn gefragt, ist das Türkisch? Aber das ist doch kein Türkisch. Und dann sagt er, nein, das ist Tschetschenisch. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Der kann natürlich Deutsch. Wie viele Jahre lebt er schon hier? Und er hat mir erzählt, mit was sich die Kinder beschäftigen, wo sie in einem Sportverein sind und wo sie überall mitmachen. Mit den Leuten muss man sich nur beschäftigen. Die darf man nicht ausschließen, an den Rand drängen. Das sind lauter Leute, die sind offen, dass sie in unsere Kultur auch so hereinwachsen, dass man ganz normal zusammenleben kann, in vollem Frieden. Ich möchte von meiner Erfahrung sagen, selbst die strengsten und konservativsten oder jetzt modern fundamentalistischsten Moslems, wenn die einen Christen sehen, der das Gebet ernst nimmt, wirklich betet, eine Ehrfurcht hat vor Gott, wenn er ganz uneigennützig Werke der Barmherzigkeit und einfach sozialen Dienst ausübt, wenn er ein ordentliches Leben führt, das heißt moralisch die Familie unterstützt und so weiter, die haben einen heiden Respekt vor den Christen. Das habe ich überall erlebt. Das erlebe ich sowohl in diesen zutiefst muslimischen Ländern wie Aserbaidschan oder Usbekistan. Das erlebe ich in Russland Und ich muss auch sagen, das habe ich auch hier erlebt. Als ich damals in Aichach war, dann bin ich einfach zu den Muslimen rein, die da gewohnt haben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und was die interessiert hat, das war, wie ernst wir denn unsere Religion nehmen. Die Verachtung beginnt an dem Augenblick, wo wir unsere eigene Religion gar nicht mehr ernst nehmen, wo wir nicht beten, wo es keine Uneigennützigkeit gibt. Die haben einfach auch ein hohes Level. Und diese ganzen Millionen von Leuten, die da eigentlich in unserer Mitte leben, es ist ein Fehler, wenn man die als Terroristen betrachtet und zu solchen macht. Das ist so schade, dass bei uns hier in Deutschland das nicht gelungen ist, aufeinander zuzuwachsen und dass es jetzt vollkommen auseinanderfällt. Dann kommt ein Erdogan und polarisiert noch mit diesen hier lebenden Türken so, dass die wie so ihre Identität öffentlich beschwören und immer mehr fällt die Gesellschaft dann bei uns auseinander. Aber das ist doch alles nur möglich, weil wir zu wenig voneinander gelernt, aufeinander zugegangen sind und auch einander, wie soll man denn sagen, schätzen gelernt haben. Als ich zurückkam von diesen ganzen Reisen und Erlebnissen, ich habe mir gedacht, es ist doch interessant. Dort habe ich überall Moscheen gesucht, dort habe ich überall geschaut, wo beten die. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, während einem ganzen Studium in Augsburg, zu überlegen, wo ist da die Moschee und die zu besuchen und ein Interesse zu zeigen an einem Kontakt? Natürlich nicht. Da war ich in Aserbaidschan und dann wurde ich nicht mitgenommen, bei der Grenze wieder zurückgeschickt, weil ich anders eingereist bin und die haben da ganz strenge Regeln von russischer Seite. Und dann hatte ich einen ganzen Tag, was habe ich gemacht, bin ich in eine Moschee. Die Moschee hieß Fatima. Und sind wir gleich ins Gespräch gekommen und über dieses Fatima, dann haben wir gesprochen, natürlich kennen die Fatima nur von der Tochter von Mohammed. Also, ich möchte da ein bisschen drauf eingehen. Fatima, man sagt, natürlich Fatima hängt zusammen mit dieser Tochter von Mohammed aus der Zeit, als die Mauren, die Muslime da in Spanien geherrscht haben. Ja, aber ist es denn wirklich so, dass es so ein Zufall ist? Da gibt es diese drei Geheimnisse von Fatima oder drei Teile des Geheimnisses von Fatima. Das erste mit der Höllenvision, dann Russland und die ganzen Voraussagen einschließlich des Zweiten Weltkriegs. Und dann wurde ja erst im Jahr 2000 der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima veröffentlicht. Und bei dieser Geschichte ist ja so viel die Rede von der unzähligen Schar der Märtyrer. Und wie da der Papst und Ordensleute und alle da aufsteigen auf einem Berg und dann geht der Papst durch diese Stadt verwüstet und überall liegen Leichen herum und dann kommt er zum Kreuz, kniet nieder, wo man dann ihn noch niederschießt und dann sehen sie, wie aus den Wunden Jesu das Blut der Märtyrer fließt und mit kristallenen Gießkannen kommen Engel und fangen das Blut auf, das Blut der Märtyrer. Also ich kann nur sagen, das Blut der Märtyrer, das ist ein eigener Teil des Geheimnisses von Fatima. Und die Lucia selber hat betont, es liegt ihr überhaupt, es steht ihr gar nicht zu, das zu interpretieren. Das steht der Kirche zu. Jetzt hat man deshalb, weil so viele Gesuche eingegangen sind in Rom, man hätte Russland nicht wirklich der Gottesmutter, dem unbefleckten Herzen geweiht und da steht noch was aus und so weiter. Und die haben natürlich jetzt schon ganz gereizt reagiert und in dem Dokument im Jahr 2000 geschrieben, selbst Lucia hat bestätigt, dass die Weihe, die Johannes Paul II. Vorgenommen hat, vollgültig ist und jetzt soll man endlich aufhören, nach Rom Gesuche zu schicken. Ich habe im Jahr 2000 trotzdem noch mal eins geschickt. Da kannte ich aber das Dokument noch nicht. Ich habe nur gedacht, da sind die ganzen Bischöfe zusammen und jetzt könnte doch der Papst, wo doch die Perestroika schon vorbei ist, Russland auch beim Namen nennen und nicht nur indirekt darum sprechen. Ja, wie dem auch sei, hat die Kirche, vor allem dann Kardinal Bertone, betont, Die Botschaft von Fatima als prophetische Botschaft, das ist eine Botschaft für das 20. Jahrhundert. Das hat sich erfüllt und ist so gesehen abgeschlossen. Was für die Zukunft gilt, das sind einfach die Impulse wie der Herz-Maria-Samstag, weil es geht ja nicht nur um Russland, sondern es geht um die Rettung der Seelen, die Höllenvision, wie können Sünder gerettet werden für das ewige Leben. Und deswegen diese Verehrung, diese Wege, die Betonung der Sakramente, die Anbetung der Eucharistie, das ist natürlich gültig für alle Zeit. Das ist unabhängig von prophetischen Aussagen. Ich möchte einfach nur sagen, was ich von meinem Herzen und meinem Verstand aus verstehe, dass die Gottesmutter mit ihren prophetischen Botschaften, gerade in diesem dritten Teil, natürlich auch spricht von den ganzen Märtyrern unserer Zeit. Diese Märtyrer, die Opfer sind, wo da die Leichen umeinander liegen, der schmerzvolle Gang des Papstes, der Ordensleute, der Priester, wo da diese Islamisten einfach morden und ausrotten wollen und glauben, Gott einen Dienst zu tun. Und zwar, das wird ja immer flächendeckender, über die ganze Welt breitet sich das aus. Und da ist doch die Fatima-Botschaft sehr entscheidend. Kardinal Ratzinger hat schon einmal gesagt, nach dem Jahr 2000, das Fatima ist noch nicht abgeschlossen. Das ist schon auch sehr interessant. Er hat es gespürt. Und wenn wir da von Kardinal Ratzinger ausgehen, als Papst hat er diese Regensburger Rede gehalten. Heute sehen wir das als sehr prophetisches Wort. Damals haben wir das noch nicht so gesehen und so deutlich erkannt, wie das doch jeder Vernunft widerspricht, wenn man im Rahmen von Religion plötzlich eine solche Politik macht. Und wenn sich Boko Haram und IS und die alle zusammentun und plötzlich überall die Moslems aufstacheln zum heiligen Krieg gegen die Christen, da ist es schon sehr aktuell. Und da möchte ich von meiner Seite aus sagen, ich bin überzeugt, dass wir die Botschaft der Gottesmutter von Fatima auch als prophetisches Wort in diese Situation hinein für unsere Tage sehen müssen. Und die Gießkannen, das ist dieses Hoffnungsprinzip. Das Blut ist nicht umsonst. Das muss für etwas Großes fruchtbar werden und wird es auch. In der Erklärung zur Fatima-Botschaft hat damals Kardinal Ratzinger sehr deutlich hervorgehoben, nämlich dass dieses Blut der Märtyrer wirklich zu verstehen ist als der Nährboden für ein ganz neues Missionszeitalter. Und er hat da erklärt. Er hat erklärt, wenn wir diese Botschaft von Fatima sehen, dann erfüllt sie uns mit einer solchen Hoffnung, weil sie uns erinnert an das Wort schon aus der Urkirche, das Märtyrerblut ist der Same für neue Christen. Und er sagt, genau dieses Zeichen, dass dieses Märtyrerblut aus den Wunden Christi hervorfließt, diese Vereinigung, diese Einheit, da schreibt er selber, wir sehen, dass Gott nicht nur die Menschen auf ihrem Leidensweg beschützt und bestärkt, sondern in ihrem Leiden, in ihrem Martyrium wird er selber mit seinem Leiden gegenwärtig und führt einen neuen Sieg herbei. Fatima, woher kommt denn der Name der Stadt Fatima in Portugal? Die Wahrheit ist, dass es dort eine islamische Frau, Herrscherin gegeben hat in dieser Zeit und die hat sich bekehrt und ist katholisch geworden. Und von dieser Frau hat der Ort dann den Namen Fatima bekommen. Und die Gottesmutter hat doch diesen Ort nicht umsonst ausgewählt. Und wir sind doch der Geschichte schuldig, dass wir auch das in Erinnerung rufen, dass hier Fatima ein Zeugnis davon ist, dass eine Frau hier in Europa, eine Muslimin, Christin geworden ist, in die katholische Kirche gekommen ist. Ich weiß, wie sehr man Angst hat, überhaupt davon zu sprechen bei uns in Europa. Ich weiß, wie man Angst hat, dass plötzlich Paris überall sein könnte und wenn jemand einen Muslime vorbereitet auf den christlichen Glauben, dass da plötzlich jeder daherkommen kann und einfach um sich schießt und sagt, das muss ausgemerzt werden. Aber wir dürfen im Herzen wirklich die große Hoffnung haben, und ich habe die in meinem Herzen, die Katharina Emmerich, die selig gesprochen wurde, die hatte prophetische Schauungen, die haben eine ganz tiefe Bedeutung. Sie sieht ja voraus die ganze Krise der Kirche, dann sieht sie aber voraus ein neues Pfingsten. Und dann schreibt sie, sie sieht, wie dieses neue Pfingsten auf der einen Seite die Christen zusammenbringt und wie da die einzelnen Konfessionen aufeinander zugehen, Bücher austauschen zur Demütigung auf beiden Seiten und dann zur Einheit finden. Und dann sieht sie, wie ganze Völker, die nicht christlich waren, zur Beschämung der ehemals christlichen Völker katholisch werden. Das ist doch eine tolle Perspektive. Und das sehe ich einfach einmal ein bisschen zusammen. Wenn hier dieses Märtyrerblut von den Engeln in kristallenen Gießkannen aufgefangen, ausgegossen wird mit dem Blut Christi, und wenn da etwas Neues wächst, dann ist es dieses Pfingsten. Und wir dürfen einfach mit dieser großen Hoffnung auf diese neue Zeit zugehen. Und wisst ihr, wenn man so eine Hoffnung im Herzen hat, dann weiß man, es lohnt sich, diesen Menschen das Zeugnis zu geben eines zutiefst christlichen Geistes. Schau mal, was da jetzt in Ägypten passiert ist, wo da die ISIS 20 Kopten einfach dahin geschlachtet haben. Und dann hat man Angehörige interviewt und die haben gesagt, wir haben schon vergeben. Das hat man im Fernsehen gebracht. Im ägyptischen staatlichen Fernsehen, das schlägt solche Wellen, da begreifen plötzlich die Menschen, was ist eigentlich in dieser Welt? Wer gibt denn wirklich die Antworten auf die tiefen Fragen des Menschen, die wir alle haben? Ist es der Islam, wie wir ihn gerade erleben? Oder sind es solche Menschen, die nach so einem Martyrium als Angehörige sagen können, wir haben schon vergeben? Das ist alles eine weltweite globale Reinigung, die im Letzten einen Beweis liefert, wo ist wirklich die Wahrheit. Und zwar auch, wie in der Regensburger Rede zum Ausdruck kommt, wenn man einfach mal ehrlich den Verstand einschaltet und fragt, was kommt von Gott, was kann von Gott kommen und was kann nicht von Gott kommen. Wenn wir dieses Beispiel sehen, da möchte ich noch gerne auf was anderes kommen. Nämlich auf die ganzen Evangelikalen. Die Evangelikalen, das ist schon eine Herausforderung, möchte ich mal sagen. Unser Papst Franziskus, der möchte ja so ganz ungezwungenes Verhältnis Ihnen sagen, wie ihr die Bibel ernst nehmt, das gefällt mir. Dass ihr moralische Prinzipien aufrechterhält, das gefällt mir. Ihr habt den Heiligen Geist, wenn ihr ehrlich betet, dann merkt man doch, wie der bei euch auch wirkt. Und wenn jemand euch nur verteufelt, der hat es alles noch nicht verstanden. So sagt er ganz offen und direkt und besucht die, kommt dorthin und dorthin. Das hat auch eine ganz prophetische Bedeutung. Ich möchte euch mal sagen, natürlich gibt es Gebiete wie Südamerika. Da hat man das Gefühl, die fallen über die katholischen Gebiete her wie so eine Heuschreckenplage und zerstören alles, die ganzen katholischen Traditionen. Aber die gibt's auch in den ganzen muslimischen Ländern. Und wenn man so ein bisschen überlegt, die einzelnen Konfessionen, wenn es wirklich zu einem solchen neuen Pfingsten kommen soll, zu einem neuen Pfingsten, wie es Katharina Emmerich vorausgesehen hat, wo da die Konfessionen zusammenfinden, dann werden wir plötzlich entdecken, auch die Konfessionen, die sich abgespalten haben, wo Spaltung entstanden ist, da hat jede Konfession für sich Schätze bewahrt, entfaltet, entwickelt, wie so notwendige Organe in dem großen Leib Christi. Ich möchte mal sagen, die Führung, den Verstand von der Lehre her, von der Philosophie, Da sind wir als Katholiken herausgefordert und haben unsere Verantwortung. Wir haben einfach den Dienst des heiligen Petrus hier im Westen mit Rom bewahrt bis zum heutigen Tag für die ganze Christenheit. Die ganze Orthodoxie, wisst ihr, wenn die ein Zeugnis geben für religiöses Leben, wie die beten, wie die in ihrer Art Gott verstehen, da kann ich sagen, diese tiefe Form von Herzensfrömmigkeit, das ist wie so das Herz in einem Leib. Oder wenn ich sehe die Evangelikalen, dann denke ich mir immer, das sind die Füße. Die gehen dahin nach Saudi-Arabien, die haben keinen Apparat, die brauchen keine Strukturen. Die gehen einfach zu den Leuten in den Häusern, erzählen von Christus. Dort lässt sich jemand taufen im Geheimen, dort lässt sich jemand taufen, hier ist jemand, dann haben sie Kontakt und untereinander. Die machen ein Missionswerk, ich muss sagen, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Die haben ihre Aufgabe jetzt in dieser Zeit und es kommt der Augenblick, wo diese Christen vielleicht der Katalysator sind, im Weg zum neuen Pfingsten, dass Völker zur Kirche finden und katholisch werden. Und deswegen sollten wir einfach auch mit Dankbarkeit und Hochachtung auf solche Menschen blicken und sagen, die Evangelikalen haben jetzt auch, nicht nur Katholiken, eine ungeheure Zahl von Märtyrern, wo nicht nur die traditionell Katholiken, Chaldäischen und so weiter ausgerottet werden, sondern auch die Neugetauften herausgefordert werden zum Bekenntnis an Jesus Christus und die legen ein Bekenntnis ab, da bist du sprachlos. Und es sind Märtyrer und es wird die Zeit kommen, wo wir als Katholiken auch diese evangelikalen Märtyrer anerkennen können, so wie wir heute auf Armenien blicken und nach dem Armenier-Genozid endlich einmal ganz offen über das alles sprechen können, was ist denn da passiert? Und einfach in unsere Zeit hinein, wo sich alles so zuspitzt, Papst Franziskus sich überhaupt nicht scheut, kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach die Wahrheit sagt, es war ein Genozid und er sagt auch, um Christi willen. Und dass jetzt diese Armenier ganz deutlich ausgedrückt haben, sie sind nicht deswegen, weil sie vielleicht mit Russland paktiert haben oder so weiter, während dem Ersten Weltkrieg politisch Fehler gemacht haben, umgebracht worden, sondern weil sie Christen waren und deswegen diese nicht festgelegt haben, welche Zahl, aber diese Märtyrer des Genozids heilig gesprochen haben. Das ist ein Signal für unsere Zeit, Bekenntnis des Christen und auch, was dahinter steckt, dass es an die Oberfläche kommt. Das ist auch ein Weg von Reinigung. Und es ist etwas Wunderschönes, dass unser Papst in diese Auseinandersetzung hinein einen armenischen Mönch als Kirchenlehrer erklärt hat. Es gibt ja nicht viele, ich glaube der 36. ist es, wo ein Mönch, der nicht katholisch ist, die waren schon jahrhundertelang nicht mehr mit Rom vereint, als dieser Mönch so die Gebete und diese Lieder geschrieben hat, die dann in die armenische, muss man sagen, Liturgie Eingang gefunden haben und damit lehrprägend waren. Also dieser Schritt, dass Franziskus diesen Mönch anerkannt hat als Kirchenlehrer der weltweiten Kirche, der katholischen Kirche, ist auch so ein Schritt hinein in diese Auseinandersetzung zwischen Christentum und muslimischer Welt. Natürlich auch im Blick auf Wiedervereinigung Ostkirche, Westkirche. Und ich meine, die Herausforderung, der mir als Christen jetzt gegenüberstehen, der sollten wir in dieser Weise antworten. Wir haben jetzt in diesen Tagen ein Interview machen können mit dem armenisch-katholischen Patriarchen vom Libanon. Und er hat gesagt, unser Wunsch an die westliche Welt ist nur einer, helft uns Christen doch, von den verschiedenen Richtungen eins zu werden. Wir sehen, das ist der einzige Weg jetzt in dieser Zeit. Das ist eine große Aufgabe. Die andere große Aufgabe ist die, ich möchte es euch einfach auch mit auf den Weg geben, dass wir nicht daran zweifeln, dass es einen Wert hat, auf jeder Ebene eine Atmosphäre der Seligpreisungen aufzubauen. Eine Atmosphäre, wo man Hochachtung zum Ausdruck bringt, unserem Bruder, unserer Schwester, die mit uns und neben uns leben, die muslimisch sind, zeigen, dass man sie achtet. Das wird den Weg bereiten für dieses neue Pfingsten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Wir hörten den fünften Teil des Vortrags von Pfarrer Erich Maria Fink im Rahmen der Radio Horeb Radioexerzitien aus der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg. Es verabschiedet sich von Ihnen Britt Bergen und das Team des Radio Horeb Satellitenübertragungswagens.